Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Bangs, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Ja, wieder eine Woche vorbei.
Oh mein Gott, guck dir die Woche an, so viele Themen.
Da müssen wir ein bisschen aussortieren, ne? Ich brauche mir die nicht angucken, ich habe die meisten davon geschrieben. ja, fürchterlich.
Naja, mehr für uns zum Reden, ne? Oder auch nicht, je nachdem, um was es geht.
Ja, also liebe Leute, wenn der Podcast ein bisschen länger wird, liegt nicht an uns, liegt an Japan, da passiert zu viel. Schlimm, schlimm.
So, ach, wir sind aber auch schwer zu befriedigen. Manchmal beschweren wir uns, dass es zu wenig ist, manchmal beschweren wir uns, dass es zu viel ist.
Ist ein Argument. Liebe Leute, wir haben heute... ist ein gutes Argument. Okay, sehe ja. Oh Gott, wir sind Kartoffeln. Hilfe. So, liebe Leute, eine kleine Ankündigung. Ihr müsst jetzt ein bisschen durchhalten, weil wir haben nachher ein richtig tolles Gewinnspiel für euch. Aber das kommt natürlich irgendwann dazwischen, weil ihr sollt ja auch ein bisschen den Podcast hören. Zwinker, zwinker, ne? So, und ich würde sagen, damit fangen wir an. Und wir kommen gleich mal zu einem Rekord, nämlich einen Hitzerekord. Denn die Stadt Daizaifu hat einen neuen Hitzerekord aufgestellt. Sie erlebt jetzt nämlich schon den 47. extrem heißen Tag. Das bedeutet, dort sind seit 47 Tagen die Temperaturen über 35 Grad.
Oh Gott, ich hätte mich längst erschossen.
Ja, ich wäre auch schon, glaube ich, grinsend vor Berg gehüpft, ey. Gott. Also es gibt keine Berichte darüber, ob jemand bisher geschmolzen ist oder so, aber es ist heftig.
Also ich überlege gerade, mein Hirn ist ja sowieso wie in Sieb, aber ich glaube, es ist dieselbe Stadt, die wir schon mal drin haben.
Ja, vor zwei Wochen. Ja, oder drei Wochen, oder irgendwie so. Hm.
Die kriegen es besonders ab, so wie es aussieht.
Ja, das Problem ist nämlich, die Stadt ist umgeben von Bergen und da kühlt das nicht so schnell ab. Und da es in Japan ja auch weiterhin ziemlich heiß ist tatsächlich, ist halt eben das Problem, da glüht es, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man sieht halt auf der Straße mittlerweile sehr viele Menschen, die halt mit Gartenschläuchen versuchen, die Straßen irgendwie abzukühlen. Hilft halt nicht sehr viel, aber es ist halt wahnsinnig unangenehm. Und nachts wird halt auch nicht wirklich kühl. Insofern, mir tun die Menschen wirklich sehr leid.
Ja. Puh, ja. Ich würde gleich dort eine Firma aufmachen, die Klimaanlagen verkauft oder repariert, weil das bräuchte man da.
Tatsächlich Reparaturfirmen werden gebraucht, weil wenn du jetzt aktuell das Problem hast, oh, meine Klimaanlage ist kaputt, da kannst du dann ein paar, also sagen wir so, ihr kennt das doch bestimmt alle und habt schon mal auf einen Telekom-Techniker gewartet, oder?
Mhm.
Ja, so könnt ihr euch das da auch vorstellen, inklusive 3 bis 4 Terminverschiebung.
Jau.
Mhm. Deswegen, also wer die reparieren kann, ja, der ist momentan sehr gefragt. Aber das passt halt auch zur anderen Nachricht, denn 2023 und 2024 waren die bisher heißesten Sommer ever in Japan. Vor allen Dingen 24.
Ja, Gras ist grün, Himmel ist blau, Wasser ist nass.
Ja, Sommer wird immer heißer.
Ja.
Vielleicht kommt man ja langsam mal auf die Idee, da endlich was zu machen. Also das Problem mal anzugehen, weil auch Japan hat das gleiche Problem wie wir. Großstädte sind nicht unbedingt gerade darauf ausgelegt, Kühlung zu bieten.
Nein, das sind Asphaltbatterien.
Ja, genau. Und was macht Asphalt? Ach ja, er wird heiß. Nee, es macht die ganze Sache noch unangenehmer, weil man wird von unten gegrillt und von oben gegrillt. Vielleicht sollte man langsam mal an Begrünung denken. Ich meine, klar, die Städte hier und da sind immer noch ein bisschen grüner als unsere Betonwüsten, muss man mal ehrlich sein. Also zumindest als Köln. Aber da muss definitiv mehr getan werden, denn es wird nicht mehr kühler, es wird immer wärmer. Und dann, ich wette mit euch, nächsten Sommer haben wir wieder eine Rekordmeldung.
Ja, bestimmt.
Ach Gott. Wenn ich einfach alles Geld und alle Rechte hätte überhaupt, dann würde ich einfach alles abdecken mit Solarpanelen. Die geben späten Shuttlen und dann wird gleich das alles in Energie umgewandelt.
Buff, buff. Na, ich weiß nicht, ich würde eher Straßen wegpflastern, mehr Begrünung rein und so weiter und so fort, weil das bringt Abkühlung.
Ja. Ja.
So, und jetzt kommen wir zu einem Witz.
Ach Gott.
Ja, bitte nicht lachen. Also es ist ernst gemeint, aber tatsächlich klingt es wie ein Witz. Ihr wisst ja, Japan hat sich so mit der Gleichstellung, ne? Also Japan ist ja auf dem letzten Platz der Industrienation. Frauen und Rechte, das ist so eine Sache für sich. Und jetzt kommt doch gerade eine Umfrage raus, die sagt, 30% der Männer der Generation Z in Japan gehen die Gleichstellungsmaßnahmen zu weit.
Oh, das ist aber ein Muster, das man auch in anderen Ecken sieht, wie zum Beispiel in Südkorea. Es hat sich durch die Polarisierung der Gesellschaft, besonders auch durchs Internet, so ein kleiner Geschlechterkrieg da verfestigt, wo da wirklich die Leute eigentlich fast schon rückständig sind in vielen Vorstellungen.
Also man muss es mal ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich totaler Blödsinn.
Ja.
So, das halten wir mal fest. Weil, dass man immer noch Männer und Frauen so dermaßen unterschiedlich behandelt, ist mal totaler Quatsch. Gibt auch keinen Grund dafür, das ist das Nächste. Aber naja, gut. Die Umfrage hier, die wurde von einem Institut durchgeführt, also einem französischen Meinungsforschungsunternehmen. Und die hat halt in 29 Ländern nachgefragt, darunter in Europa, Amerika, Asien und Afrika. Und Japan landete erfolgreich bei der Ablehnung auf den vordersten Rängen. War ja mal wieder klar. Besonders halt eben Generation Z. Warum, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Aber sie sagen halt einfach, nö, das geht uns einfach zu weit. So.
Man muss dazu sagen, die Menge der Leute, die bei der Umfrage teilgenommen haben aus Japan, waren knapp unter 1000.
Ja,
und das ist nicht so viel, um massig aussagekräftig zu sein.
Nein, also es reicht
80%, genau.
Ja, es reicht halt für eine repräsentative Umfrage.
Ja.
Aber man sieht es ja auch im täglichen Leben und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt so überraschend kommt. Die Ablehnung ist durchaus auch in Japan natürlich vorhanden.
Ja,
es ist nicht überraschend. Also.
Nee, nicht wirklich.
Vor allem, wenn man mal immer so hört, was gewisse Politiker von sich geben, dann fragt man sich, ja, aber andererseits muss man sagen, es sind 30%. Das heißt, die anderen hoffentlich 70% stehen natürlich dafür, was halt immer noch die Mehrheit ist.
Ah, ja.
Ja, das schon. Aber es ist trotzdem, 30% sind immer noch ganz schön viel.
Ja, das war so eine Umfrage, wo du Wertungen eingegeben hast. Ne? Ich bin voll dafür, ich bin halbwegs dafür, ich bin neutral und dann halt in die andere Richtung auch, ne?
Genau. Ist aber halt, wie gesagt, einfach totaler Blödsinn, weil, mein Gott, was spricht denn gegen Gleichstellung?
Ich meine.
Also, ich kenne keinen Grund, der dagegen spricht.
Ja, also, wenn man sich die Maßnahmen für Gleichstellung anschaut, dann ist auch Japan nicht unbedingt mit schönen Maßnahmen gesegnet. Ne?
Nee, nicht wirklich.
Das Problem ist bei diesem Thema, dass, wenn man von Thema Gleichstellung der Geschlechter redet, dann herrscht aus irgendeinem Grund immer dieses sehr merkwürdige Vorurteil, dass das bedeutet, dass Frauen irgendwie mehr Rechte hätten als Männer. Es geht ja eigentlich bloß darum, dass sie die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten haben und das verstehen anscheinend andere nicht. Bloß weil eine Frau jetzt Mutterschaftsurlaub kriegt, heißt das nicht, dass der Mann benachteiligt ist. Das ist.
Nein, vor allem, weil er sich ja in Japan zum Beispiel auch Vaterschaftsurlaub nehmen könnte.
Ja, es ist auch oft ein Begriffsproblem. Ne? Die Worte, die benutzt werden, werden beladen und interpretiert komischste Art und Weise. Es geht um Fairness, es geht nicht um Gleichmachung oder sowas. Ne?
Das ist eben der Punkt. Aber das Problem sind halt auch die Medien. Also die Kommunikation über dieses Thema ist teilweise sehr, wie soll ich sagen, klickgeil. Könnte man das eigentlich nennen. Und das verfälscht die reine Thematik natürlich dahinter komplett. Plus, okay, die Mentalität spielt bei einigen auch noch eine Rolle. Einige sind halt ein bisschen in der Vergangenheit kleben geblieben. Das kennen wir ja hier auch in Deutschland. Wo man dann auch ganz ehrlich sagen muss, gut, den Leuten kannst du hier nicht helfen.
Ja gut, natürlich voll hochprozentig qualifizierte Arschlöcher gibt's überall. Da stimme ich zu. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch oft, dass es besonders, erstens, dass junge Leute halt vor allem durch die sozialen Medien da extremeres Gedankengut zukommt. Also da wäre ja zum Beispiel in der westlichen Welt der gute Andrew Tate ein Beispiel.
Ja. Überhaupt diese Alpha-Männchen, die wachsen momentan übrigens wie eine Pest aus dem Boden, das ist ja fürchterlich.
Mhm.
Also wenn ich bei YouTube nochmal ein blödes Werbevideo von irgendeinem komischen Ich bin hier der Reichmacher oder so sehe, dann kriege ich einen Schreikrampf, weil die labern einen Bullshit.
Ja, weißt du, vor allem, und dann sind sie frustriert, warum sie keine Frauen kriegen.
Ja, das ist sowieso das Geilste, ne? Ich meine, ernsthaft, wie glaubt man, nee, also Na, nee, ich sag dazu nichts, sonst reg ich mich nur
da, noch auf. Da kriegt man nur Kopfschmerzen, wollte ich gerade sagen.
Ja, das lassen wir mal lieber, aber es ist auf jeden Fall eine Katastrophe.
Nein, der zweite Punkt ist halt, dass nicht richtig darüber geredet werden. Also die japanischen Medien, die brechen sich da meistens irgendwie zwei Beine, überhaupt das Wort Gleichberechtigung irgendwie in einen halbwegs neutralen bzw. positiven Kontext zu stellen. Und die Parteien tragen natürlich auch ihren Rest dazu bei, wenn sie so grandiose Ideen haben wie, wir geben Bauarbeiterinnen pinke Dixi-Klos mit Spiegel drin, weil das anscheinend Gleichberechtigung ist, beziehungsweise Emanzipation der Frau. Komme ich immer noch nicht drauf klar.
Was ich immer noch sehr bescheuert finde, ist, Männer entscheiden über die Gleichberechtigung von Frauen?
Ja.
Was läuft da schief?
Ja, es hat in gewisser Weise ist es machbar. Du musst nicht hundertprozentig 50-50 demokratisch vertreten sein, weil nein, ein Mann kann auch eine Frau vertreten, weil halt viele Sachen sind etwas, was uns einen, ne? Die Bedürfnisse der Menschen, das ist schon wahr, aber es wäre schon besser, wenn es ein bisschen fairer zugehen würde. Da fällt mir aber dazu ein, dass es auch an der Vereinsamung liegen könnte, weißt du, wenn du weniger Kontakt und Umgang hast mit dem anderen Geschlecht, dann hast du auch weniger Verständnis dafür, ne?
Ja,
das ist
natürlich
halt dieser Teufelskreis, ne? Nein, also, wenn man frustriert ist, wird man extremistischer in seinen Gedankengut und dann steigert sich das natürlich alles wieder weiter hoch.
Ja, aber es spielt natürlich auch damit ein bisschen rein, dass der Frust auch natürlich draus spielt, weil ich finde keine Frau und so weiter, das ist in Japan nun mal nicht ganz so einfach. Und naja, dann ist das Geschlecht, andere Geschlecht sowieso grundsätzlich schuld, weil man selber ist ja fehlerfrei, ne? Kennt man ja. Und daraus entsteht halt auch sehr viele Vorurteile, aber man muss leider ganz ehrlich sagen, im Großen und Ganzen kann man hier so ein bisschen die Hauptschuld eigentlich den Medien und der Politik tatsächlich geben. Ich meine, hey, Japan hat eine Frau, die soll sich um Gleichstellung kümmern und die ist so sturzkonservativ, das ist schon der Wahnsinn. Weil da kannst du nicht mehr von Gleichberechtigung reden, was sie da möchte. Die möchte mich an diesen Frauen wieder alle am Herd. Punkt. Und das ist totaler Blödsinn. So, und dazu kommt auch, dass in Japan sehr viele Gleichstellungsprojekte ja bekanntlich schiefgelaufen sind, wie zum Beispiel, ja, wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Sieht man am aktuellen Kabinett, ne?
Aber das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, wie die Medien da so ihre Pflicht zu einer angemessenen Berichterstattung so ein bisschen versagt haben, als es um die Frauenquote ging, weil dann auf einmal alle dann wieder losgeschrien haben, übrigens genau wie in Deutschland, da dürfen ja Männer da nicht mehr reingewählt werden und da werden potenziell schlecht gebildete Frauen da reingesetzt, nur um Frauen reinzusetzen. Nein, das war weder die Idee, noch hat das irgendjemand behauptet, aber man hat das einfach so irgendwie wahllos im Raum stehen lassen, weil...
Ja, aber das liegt halt daran, solche Artikel funktionieren, sorgen für Klicks, sorgen für Werbeeinnahmen. Und das muss
ja,
man
es ist ja noch
so
nicht
sagen.
Mal, dass die Medien das so formuliert haben. Die haben halt einfach nur das praktisch hingeklatscht, so, es gibt eine Frauenquote und angeblich soll es dann irgendwelche Strafen geben, im Sinne von du mach das nicht. Also japanisches Phänomen von Strafen, wie wir es ja schon kennen. Und dann hat man aber die restliche Diskussion überwiegend auch so stehen gelassen. Und das ist halt das große Problem. Wenn halt ein Thema kontrovers ist, dann sollte man zu einem gewissen Maß da auch aufklären, damit halt diese Verschiebung einfach nicht kommt, beziehungsweise diese Fehlinformation.
Ja.
So das findet halt auch nicht statt.
Nö, genau. Also da macht man halt alles falsch, was man eigentlich falsch machen kann. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Aber es ist das gleiche Prinzip wie bei Ausländern oder dem Thema Ausländer. Da wird halt ich sag jetzt mal, immer das Negative hervorgehoben. Anstelle mal wirklich auf die positiven Aspekte auch einzugehen und zwar vor allen Dingen sehr viel einzugehen, nein, es muss immer das Negative sein. Ich meine, ja, darüber soll man auch berichten, um Himmels Willen, klar, natürlich, aber diese positiven Aspekte gehen halt unter. Also zum Beispiel, dass Japan eben einfach Ausländer braucht, um den Arbeitskräftemangel zu beheben, das hört man ab und zu mal am Rande. Man hört aber viel mehr, Ausländer sind böse, haben was angestellt oder was weiß ich was. Und das ist halt... Ja, das bleibt halt in den Köpfen dann hängen. Aber gut, ich bin kein Psychologe, insofern kann ich nicht ganz so beurteilen, was da genau hängen bleibt in den Köpfen. Kommen wir mal zum nächsten Thema.
Jo.
Japan plant eine Änderung der Einreisebestimmung für Touristen. Und das ist jetzt für alle, die nach Japan fliegen wollen, also spätestens 2030 interessant. Denn sie planen ein ähnliches System wie das ETIAS-Programm der EU. Das heißt also, bevor man einreist oder überhaupt losreist, muss man halt erstmal online ein bisschen was ausfüllen. Dann wird entschieden, okay, kannst einreisen oder nicht. Und dann kriegst du halt das Zettelchen und damit wird die Einreise beschleunigt. Tatsächlich. Das heißt, man muss, also ist alles nicht mehr bei der Einreise direkt machen.
Theoretisch wird es beschleunigt, weil
theoretisch, ja.
Wenn du einreist, dann ist es bisher immer so gewesen, dass du einfach dann dein Formularchen ausfüllst und fertig. Also das normalerweise wirst du nicht abgewiesen. Also wenn nicht irgendwas Extremes ist. Ne? Und hier, du wirst wahrscheinlich bei diesem Jester auch nicht abgewiesen, einfach so. Nur wird das funktionieren sofort, dass du es einfach ausfüllst und es ist nur eine Formalität? Oder musst du tatsächlich warten auf
ein Okay? Du musst warten. Tatsächlich, es geht nämlich um Folgendes. Der Sinn dahinter ist eigentlich nicht die Einreise zu beschleunigen, sondern tatsächlich geht es darum, illegale Langzeitaufenthalte zu stoppen. Das Problem ist nämlich tatsächlich, dass sehr viele, gerade Touristen, reisen halt mit einem Touristenvisum ein, dann dürfen sie ja nur von 14 bis 90 Tage irgendwie da bleiben. Und dann müssen sie das Land halt verlassen. Point. So, beliebtes Reiseziel oder beliebte Möglichkeit ist übrigens mal eben ganz kurz für ein paar Tage nach Südkorea rüber zu schippern und dann wieder zurückzukommen. Einige machen es halt nicht. Da gab es ja letztes Jahr zum Beispiel, oder war das vorletztes Jahr, den großen Fall dieser Cosplayerin, die sie dann halt per Polizei ins Flugzeug gesetzt haben, damit sie endlich verschwindet. Und das soll damit halt ausgegrenzt werden. Das heißt, das wird halt überprüft und sollte dann sich das System so einen Verdacht haben von, Vorsicht, das könnte hier mit dem nicht gut, der wird wahrscheinlich länger im Land bleiben, dann wird es halt abgelehnt und du musst zur Botschaft rennen und bei der Botschaft das Ganze dann beantragen. Dazu kommt, es werden Kosten dafür entstehen. Also kostenlos ist es definitiv nicht. Das ETS kostet ja auch Geld. Wie viel es kosten wird, steht halt noch nicht fest, aber Kosten kommen auf jeden Fall darauf auf euch noch zu.
Oh Mann, also sie machen es im Endeffekt wirklich komplizierter und ja, es ist ein Hindernis.
Sie machen das so, wie die USA und Europa das halt macht. Europa verlangt ja von Japanern mittlerweile auch, dass es ausgefüllt wird.
Ja, es war halt in Japan besser bisher.
Jupp.
Also ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie hilfreich das ist, um das die illegalen Langzeitaufenthalte wirklich abzuwehren, weil ich meine, du kannst ja sowas, wenn du jetzt nach Japan fährst und dann direkt dort beim Zoll was ausfüllst, dann tust du dich auch dafür sozusagen verpflichten, dass du die Fristen einhältst.
Ja, ne? Natürlich, aber du wirst gleich durchgewunken, wenn du es ausgefüllt hast. So eine Prüfung findet ja nicht direkt statt. Und hier prüft halt die Einwanderungsbehörde die Informationen vorab.
Ja, was will sie da prüfen? Wenn sie nicht einen Dings, eine ganze Akte über dich hat, kann sie da nichts prüfen.
Ja, zumindest können sie halt damit verhindern, dass Leute, die sie eh aus dem Land schon rausgeschmissen haben, wieder einreisen.
Okay, das ist allerdings wahr. Dann hängen die da nicht im Flughafen rum und warten auf die nächste Maschine. Das ist allerdings schon wahr.
Naja, und natürlich auch der Vorteil ist halt eben einfach, die Einreise wird schon dadurch durchaus beschleunigt. Oder sollte zumindest beschleunigt werden. Das ist natürlich bei den Massen an Menschen, die gerade nach Japan reisen, schon ganz praktisch. Ob es nachher wirklich was bringt, da muss ich passen. Keine Ahnung. Es wird jetzt jedenfalls erstmal mit Taiwan getestet. Das wird über Südkorea nachgedacht, dass man das da auch schon vorab einführt, um das Ganze halt zu beschleunigen. Wie gesagt, ob es was bringt, das werden wir sehen. Es soll halt bis 2030 spätestens eingeführt werden. Ja, warten wir einfach mal ab, ne?
Ja.
So, eine Sache noch. Wir hatten ja das Thema mit der Burg Himeji. Da gab es ja so ein ganz großes, wie soll ich sagen, eine ganz große Diskussion, weil der Bürgermeister so nett war und sagte, hey Leute, für ausländische Touristen muss der Eintritt ja um einiges teurer werden. Also sprich, teurer als für Japaner, weil das muss einfach sein, denn die kommen halt in die Burg und dadurch steigen halt die Unterhaltskosten der Burg. Das kam nicht ganz so gut an. Das gab eine Megadiskussion über Wochen tatsächlich, wo sich auch herausstellte, ach so, ja, in einigen Branchen gibt es ja eigentlich schon doppelte Preisgestaltung. Hubballe. Und jetzt hat man sich dazu entschlossen, tatsächlich den Preis für Touristen anzuheben, allerdings für alle Touristen. Also wer halt nicht aus der Region kommt, soll demnächst entweder verdoppelt oder doppelt oder dreifachen Preis bezahlen.
Ja, das bedeutet aber auch, dass dann die Touristen nicht so geschröpft werden, weil die vorherigen Ziele, die waren ja, da war ja das heftig, ne? Das war ja das Fünffache.
Was ja, irgendwie so, also 20 Euro oder so der Eintritt. Dann. Also aktuell kostet er übrigens 1000 Yen, also 6,23 Euro ungefähr für Erwachsene. Und das wird halt, wie gesagt, entweder verdoppelt oder verdreifacht, das weiß man jetzt noch nicht genau. Das passiert dann 2026, aber dass es halt eben Geld kosten wird, steht definitiv fest.
Aber wir hatten ja schon darüber geredet, dass das ja an sich nichts verwerflich ist, wenn man halt wirklich es für alle Touristen macht und nicht nur sagt, weiß ich nicht, die aus dem Ausland oder die aus der Ecke. Und dadurch, dass es ja tatsächlich jetzt für alle Touristen gilt, also auch welche innerhalb von Japan, finde ich das jetzt eigentlich nicht so schlecht.
Nee,
ist halt nur eine Frage, wie es sich halt entwickelt. Also das können wir ja jetzt noch nicht hervorsagen.
Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt nur Touristen aus dem Ausland einen höheren Preis zahlen. Das ist aber bitte einen vernünftig höheren Preis und nicht so einen utopischen.
Ja.
Weil, ja gut, Touristen sind eh bereit, Geld auszugeben. Und warum dann nicht halt ein bisschen mehr in die Kasse spülen, wenn das halt auch wirklich in den Unterhalt der Burg fließt? Weil der Unterhalt ist teuer. Und man muss leider gerade bei Kultureinrichtungen sagen, das ist in Japan so eine Sache, weil das Geld ist einfach nicht mehr da. So, und irgendwo muss es ja nun mal herkommen. Und wenn man jetzt eben aus dem Ausland extra hinreist, dann ist man, glaube ich, auch bereit, mal eben ein bisschen mehr Geld zu bezahlen und so sich sowas anzugucken.
Ja. Naja, unser Problem war ja halt mit der Idee nur, dass wie will man das genau prüfen und ob man da nicht doch sehr schnell in eine etwas fragwürdige Ecke geht, weil ich meine, es gibt auch innerhalb von Japan Menschen, die westlich aussehen und wenn die da jetzt einen Ausweis vorzeigen, dann heißt das nachher, keine Ahnung, der ist gefälscht. Also das fanden wir halt so, wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen schwierig, die Situation.
Das fanden eigentlich nur wir, das fanden tatsächlich alle Kritiker, auch in Japan übrigens sehr schwierig. Deswegen hat man sich darauf geeinigt, okay, wir nehmen einfach alle Touristen.
Ja, ich meine, das ist auch, dies ist sehr sinnvoll und das ist auch ziemlich zu erwarten, so eine Entscheidung, weil stell es mir einfach nur vor vom Geldfaktor her, ne? Du könntest eine bestimmte Gruppe schröpfen oder du kannst alle schröpfen. Logischerweise hört sich das eine auch attraktiv genug an, dass man sich dafür entscheiden könnte.
Ja, also Fakt ist erstmal, Japan wird allgemein teurer. Ja. So, und jetzt nicht nur von den Lebensmitteln oder vom Hotel, sondern auch von Eintrittsgebühren und so weiter. Damit muss man als Tourist nun mal mit rechnen, damit muss man auch wahrscheinlich leben, denn die Burg ist ja hier nicht der einzige Ort in Japan, der jetzt die Preise für Touristen anhebt.
Mhm.
Also es wird allgemein teurer. Natürlich klar, wenn der Tourismus
losgeht.
Ja, wuchert oder wie auch immer. Dann sagen natürlich Städte und so weiter, hey Leute, wir sind eh chronisch pleite, also sehen wir zu, dass wir davon jetzt auch ein Stück abbekommen. Ist verständlich, ist normal, wundert mich nicht. Also als Tourist wird man immer tiefer in die Tasche greifen müssen, da kommt man gar nicht drum rum.
Ich finde es auch vielleicht irgendwie ein bisschen, ich meine, es wird teurer, ja, aber ich finde vielleicht, sich darauf festzulegen, ist irgendwie so ein bisschen verkehrt, weil theoretisch werden die Preise ja nur angepasst, weil die Touristen halt die Inflation von Japan massiv zurzeit ausnutzen.
Ich rede auch von solchen Sachen wie zum Beispiel die Übernachtungssteuer.
Gut, das ist was anderes, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich nur eine Anpassung an die Situation, damit es halt eigentlich fair ist und man die Leute da nicht ausbeutet auf gut Deutsch.
Nein, also ich rede ja nicht von Ausbeuten, aber man muss, also ich sag mal, dass das halt versucht wird, irgendwie den Tourismus dafür zu benutzen, dass auch Geld so in die Kasse zurückkommt, das ist halt mehr als verständlich.
Mhm.
Ich meine, das macht, würde jede Stadt machen, seien wir mal ehrlich.
Ja.
Oder jedes Land oder wie auch immer. So, ein Thema, das wir letzte Woche hatten, da gab es auch eine Redaktionsanmerkung, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich muss sagen, ich höre im Nachhinein unseren Podcast nicht, deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube ja. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass Japans Regierung gesagt hat, okay Leute, wir wollen Frauen, die in ländliche Regionen ziehen und dort heiraten, subventionieren. So, nachdem wir darüber gesprochen haben, genau einen Tag später kam die Nachricht, das lassen wir jetzt, wir legen das Ganze mal auf Eis, denn die Kritik war heftig. Also das war, ja, das könnte man schon als Shitstorm bezeichnen eigentlich, was da abging, denn viele haben halt gesagt, also Leute, ganz ernsthaft, warum nur Frauen? Und auf der anderen Seite haben viele gesagt, Leute, ihr überlegt mal, warum ziehen denn Frauen aus Dörfern und so weiter weg? Die Kritik kam dieses Mal allerdings auch aus den eigenen Reihen, denn auch da hat man gesagt, Leute, das könnt ihr nicht bringen, das ist totaler Quatsch, kostet Geld ohne Ende und sorry, aber das wird nicht dazu führen, dass die ländlichen Regionen wiederbelebt werden. Naja, und deswegen hat man halt gesagt, nee, wir lassen das mal lieber sein.
Ja.
Verständlich. Sehr verständlich.
Mhm.
Aber trotzdem, es ist ich weiß nicht, ist es fast schon schön zu sehen, dass dann wirklich für Unsinn auch eine Reaktion kommt und die Leute dann auch zurückrudern, weil es ist nicht immer selbstverständlich, ne? Es gibt schon einige Sturköpfe bei der
Bundesregierung. Die LDP, ne? Die LDP steht momentan nicht ganz so gut da. Dass sie momentan auf die Bevölkerung hört, wundert mich gar nicht.
Hm, okay. Ja, schon
wieder auch wieder. Ne, auch angesichts der Wahlen, die ja bald sind und der Auflösung des Unterhalb, da kommen wir nachher dazu. Hm. So, aber das, wie gesagt, nur am Rande. Die wichtigere Nachricht war tatsächlich, der neue Reis in Japan kommt endlich in die Geschäfte. Das heißt, der Engpass ist endlich vorbei. Problem ist aber, der Reis ist teurer geworden und zwar um mehr als 35%.
Das ist viel.
Ja, ist sogar sehr viel. Problem ist, natürlich sind die Produktionskosten gestiegen, aber halt auch eben die Versorgungsengpässe und die hohe Nachfrage, auch durch den Tourismus übrigens, haben die Preise halt wirklich nach oben schießen lassen und das tut den Menschen tatsächlich weh, weil Reis ist nun mal ein Grundnahrungsmittel.
Ja, das ist noch nicht mehr ein Inflationsaufschlag. Das ist ja mittlerweile dabei, so ein bisschen sich zu entspannen. Jetzt hast du halt, diese Ernteprobleme sind brutalst. Bei uns ist es immer noch ein Riesenproblem mit dem Olivenöl, ne?
Weil ja, da die Ernte übrigens so, auch, ne?
Ja, so blöd ausgefallen ist, ist es immer noch ein Horror. Und jetzt erwischt es in Japan den Reis. Das lässt sich halt nicht wirklich ändern. Das wird jetzt ein ganzes Jahr so sein, weil die Ernte ist da, ne?
Ja. Ich sag mal, man hat damit gerechnet, dass der Reis auf jeden Fall teurer wird. Und da wird auch noch nicht jetzt gestoppt. Also der wird wahrscheinlich noch teurer werden. Weil einfach die Abgabemenge ist einfach deutlich gestiegen durch eben die Touristen. Weil klar, wenn du nach Japan kommst, du willst dann die japanische Küche essen, da kommst du an Reis nun mal nicht vorbei. Also es sei denn, man isst den ganzen Tag, Sushi hat auch Reis. Es sei denn, man isst den ganzen Tag, weiß ich nicht, Hamburger oder so.
Ja, oder verlangst dein Schnitzel und deine Kartoffeln.
Oh Gott. Ja, so ungefähr, aber dadurch war klar, dass er teurer wird und natürlich, ich meine, die Bauern sollen ja auch noch davon leben, das ist halt einfach so. Und mit der Inflation im Nacken und so weiter, höhere Produktionskosten, ist klar, dass der Preis dann steigt.
Tja, Angebot und Nachfrage. Ja, mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich fand es ja eigentlich ganz interessant, dass so Japaner teilweise zum ersten Mal importierten Reis irgendwie probieren mussten. Und ich hatte da irgendwie einen ganz interessanten oder witzigen Beitrag auf Twitter gesehen, dass jemand so geschrieben hat, er hat australischen Reis probiert und meinte so frei nach dem Motto, kann man halt essen, ne? Fand ich irgendwie ganz drollig, dass man so feststellt, oh, Reis aus dem Ausland ist vielleicht doch nicht so schlecht, wie man immer gehört hat.
Ja, aber also ich habe auch ganz viele Stimmen gehört, so, ja, kann man essen, aber der japanische Reis ist natürlich besser.
Logisch,
ne?
Logisch.
Ist ja klar, logisch. Ach, je. So, kommen wir mal zur Politik. Yay.
Jo.
Ach, mein Lieblingsthema. Also, wie ihr ja wisst, diesen Monat sind Wahlen zum neuen LDP-Vorsitzenden, der dann auch Premierminister oder Premierministerin, also wahrscheinlich Premierminister, sagen wir mal ganz ehrlich, wird. Weil ja Fumio Kishida dort nicht mehr antreten wird. Und genau genommen ist er ja zurückgetreten. Und die Kandidaten reichen gerade wie bescheuert ihre Kandidaturen ein. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, es kommen halt immer mehr und mehr und mehr. Jetzt in der Woche zum Beispiel hat Japans Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi angekündigt, dass er eben bei den Wahlen zum Vorsitzenden antreten wird. Er möchte es halt gerne versuchen. Ich meine, er hat politische Erfahrung, ich glaube über 30 Jahre, wenn ich mich gerade nicht irre. Wirklich Chancen hat er aber wahrscheinlich nicht, denn gerade heute, also Freitag, hat Shinjiro Koizumi, der ehemalige Umweltminister, seine Kandidatur angekündigt und er gilt als absoluter Hoffnungsträger.
Jo, das ist doch der Sohnemann vom ehemaligen Premierminister, ne?
Ja, genau. Des Legendären. Meine Güte.
Naja, das bringt natürlich eine Menge Gewichtung mit den Namen.
Ja, vor allem, weil er unglaublich beliebt ist, einmal in der LDP. Man sagt halt eben, okay, er wird die Partei reformieren können, aber auch in der Bevölkerung ist er unglaublich beliebt.
Naja, er ist vergleichsweise jung, hat recht liberale Gedanken für seine Partei.
Also er hat halt natürlich auch klar bei seiner Ankündigung auch gleich gesagt, Leute, wir werden auch die Verfassung weiterhin ändern wollen, weil klar, man muss den Konservativen ja irgendwie ein bisschen Bauchpinseln, aber er hat halt auch gesagt, ich möchte zum Beispiel auch doppelte Nachnamen ermöglichen und das ist ein ganz gewaltiger Schritt, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Deswegen meine ich ja vorsichtig mit seinen liberalen Ansichten, also er hat schon recht frischen Wind reingebracht, als er da seinen Ministerposten hatte, wobei man ihn leider recht schnell zum Schweigen wieder gebracht hat. Er war wohl ein kleines bisschen zu laut.
Ja, er war halt im Vaterschaftsurlaub und dann ist er nicht mehr wiedergekommen.
Ja, irgendwie. Es war sehr tragisch. Ich meine, er hatte sehr viel Elan und hatte sich sehr motiviert gezeigt, aber der Premierminister hatte zu dem Zeitpunkt gleich gesagt, ist nicht okay, ne? Aber gut. Ich bin mal gespannt, was da draus wird. Man sollte übrigens darauf hinweisen, weil wir jetzt gerade schon wieder gesagt haben, der Vorsitzende wird Premierminister. Das ist natürlich wahltechnisch nicht so, also funktioniert nicht so, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch,
also, um das kurz
dass der
zu erklären,
Vorsitzende das wird, ja.
Genau, das liegt halt daran, weil eben die LDP zusammen mit ihrem Koalitionspartner, die Komeito, momentan einfach das Ober- und das Unterhaus dominieren. Das heißt also, wenn sie halt jemanden vorschlagen, dann kann die Opposition eigentlich überhaupt nichts dagegen tun. Die muss es einfach akzeptieren, weil sie einfach zu wenig Sitze hat. Und dadurch ist es halt einfach so, aktuell wird er definitiv Premierminister. Das ist so klar wie, eine Kloßbrühe, wollte ich gerade sagen. Aber nein, also es liegt halt tatsächlich daran, weil eben die beiden Häuser von den beiden Parteien kontrolliert werden. Was auch noch dazu kommt, ist, dass er bei seiner Ankündigung gesagt hat, dass er so schnell wie möglich tatsächlich das Parlament auflösen will, also sprich Neuwahlen ansetzen will. Das halte ich übrigens für einen sehr mutigen Schritt, weil nur weil er dann auf einmal das Gesicht ist, heißt das ja nicht, dass die Menschen auf einmal die LDP wählen, ne? Wird also noch ganz schön spannend in der nächsten Zeit in der japanischen Politik.
Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Idee ist oder nicht, von ihm so, all in zu gehen. Ne? Beim
also
Pokern
eigentlich,
gleich der erste Schritt ist mein ganzes Geld auf den Tisch.
Naja, obwohl ich ehrlich bin, doch, ich halte das sogar für eine richtig gute Idee, weil dann weiß er, also sollte er gewinnen, dann weiß er eben den Rückhalt der Bevölkerung hinter sich. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wenn er das nicht hat, so jetzt bei der Wahl, aktuell hat ja wirklich niemand aus der Bevölkerung irgendwie Einfluss. Es sind ja nur die LDP-Mitglieder. Und insofern ist das eigentlich schon vernünftig. Also, was heißt, ja, es ist ein vernünftiger Schritt. Ob der jetzt richtig ist, ist eine andere Sache. Aber vernünftig ist auf jeden Fall.
Na, wir müssen sowieso abwarten. Also, wir haben da sowieso nichts mitzureden. Schön wär's.
Außerdem sind ja noch ein paar andere Kandidaten da. Ich meine, ehemalige Wirtschaftsminister zum Beispiel, der ehemalige Verteidigungsminister, der Digitalminister und natürlich auch die Außenministerin haben ja schon ihre Kandidatur angekündigt. Übrigens, was super lustig ist, bei dieser Aufzählung unter den Artikeln in japanischen Medien, wenn jemand Neues kandidiert, wird grundsätzlich die Außenministerin nicht genannt.
Okay.
Ja, die steht tatsächlich nie drin. Es sind immer nur die Männer, die genannt werden. So, und dann kommt ja noch hinzu, dass noch ein paar andere ebenfalls kandidieren wollen. Wird wahrscheinlich so in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich die Kandidatur erfolgen. Zum Beispiel Wirtschaftsministerin Sanae Takashi oder halt auch LDP-Generalsekretär Toshimitsu Motegi. Naja, also wie gesagt, es wird halt noch spannend. Die Wahl ist weiter völlig offen. Also man kann aktuell überhaupt keine Tendenzen erkennen. Das wird halt wirklich noch interessant.
Es ist zumindest ein interessanter, wenn man so sagen darf, ein interessanter Cast an Persönlichkeiten, der da zur Auswahl steht. Und das könnte durchaus spannend werden.
Ja, das definitiv. Also ich könnte jetzt aktuell zum Beispiel keine Einschätzung abgeben, weil jetzt im Moment keine Ahnung. Na, ich würde mir wünschen, dass mal frischer Wind endlich in die Politik kommt. Aber ob er nachher wirklich frisch ist, das ist dann auch wieder die Frage.
Ja, ich meine, wir sind noch nicht wirklich in einem Post-Abe Shinzo-Japan, ne? Weil Kishida hat auch im Endeffekt nur sozusagen den Sitz noch gehalten von Abe, ne?
Ja, warm gehalten im Prinzip, kann man sagen. Also so blöd, wie es klingt, aber das ist ja Fakt. Ich sag mal, im Großen und Ganzen viel ändern wird sich wahrscheinlich erstmal nicht. Man hofft ja drauf, dass sich die LDP reformieren wird. Ob das jetzt wirklich passiert oder ob einfach jetzt nur ein bisschen Ruhe reingebracht wird und dann kommen irgendwann sowieso wieder die ganzen neuen Skandale. Ich meine, seien wir ehrlich, eine LDP ohne Skandale kommt schon, das wäre langweilig.
Nee, wird nicht passieren.
Da hätten wir nur halb so viele Nachrichten die Woche.
Ja, ne? Also ich würde die CDU Japan schon sehr vermissen. Okay, da war gemein. Gebe ich ja zu. So, kommen wir nach Hyogo. Da haben wir ja noch so einen leicht umstrittenen Gouverneur, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also genau genommen haben wir dann sogar einen ziemlichen Hornochsen als Gouverneur, um das mal so zu sagen. Denn der Gute ist, was Machtmissbrauch angeht, ganz vorne dabei. Und er verteidigt sich ja immer noch vehement, weil er halt sagt, nein, ist alles so nicht passiert, was da behauptet wird. Nein, das stimmt alles nicht. Leute, lasst das links liegen, wir müssen uns hier mal, ne, um die normale Arbeit kümmern und so weiter. Und der redet sich halt raus bis zum Abwinken und teilweise sind die Ausreden wirklich super lächerlich. Jetzt hat allerdings eine Gruppe von Mitgliedern der Präfekturversammlung gesagt, nee Leute, jetzt reicht es, denn er hat das Vertrauen sowohl bei uns, wie aber vor allen Dingen auch bei den Einwohnern verspielt. Und wir werden jetzt einen Misstrauensantrag vorbereiten.
Mhm. Würde ich sagen, richtig so.
Ja, definitiv.
Ja,
und weil so kann es nicht weitergehen.
Und das ist auch taktisch durchdacht. Also die bringen den ein, weil sie sich da Chancen gute ausmalen. Und es
ja, wird tatsächlich, er hat in der Präfekturversammlung so gut wie keinen Rückhalt mehr mittlerweile.
Ja, ja.
So, das Ding ist, sollte das durchkommen, dann hat Saito die Möglichkeit, die Versammlung aufzulösen oder halt zurückzutreten, was beides eben Neuwahlen auslösen wird. Ich tippe mal drauf, er wird die Versammlung auflösen, weil zurücktreten wird er nicht.
Mhm.
Also, sorry, nee, da ist er einfach wirklich ein, naja. Er bestritt halt auch letzte Woche wieder mal alle Vorwürfe und verteidigte auch seine Entscheidung, einen Mitarbeiter zu bestrafen, der Dokumente erstellt hat, indem er den Machtmissbrauch halt vorgeworfen bekommen hat. Und das, ganz ehrlich, wer sowas macht, also tut mir leid, aber da kann ich auch gleich sagen, ich hab's getan.
Ja, also früher oder später wird er dieses Amt verlassen. Sie werden ihn rauswählen halt, ne, weil er halt, wie du gesagt hast, definitiv nicht zurücktreten wird. Und dann kann er natürlich so tun, ja, das Volk hat anders entschieden, ich bin aber nicht schuld gewesen.
Aber ja, das ist schon wieder mal so eine typische Story.
Ich wollte gerade sagen, also ein Hyogo hat es vielleicht ein Ende, aber der nächste Fall steht bald wieder vor der Tür. Hey, wir reden über Japan. Ich meine, hallo.
Ja, ich meine, das ist auch die menschliche Natur. Das ist überall auf der Welt. Ne? Aber ja, sollst du über jede Kleinigkeit freuen.
Aktuell auf jeden Fall. Das definitiv. So, anderes Thema und zwar die Haushaltsanträge. Es ist so, dass alle Ministerien und Behörden in Japan die Haushaltsanträge für das kommende Geschäftsjahr abgegeben haben. Ja, und erste Hochrechnungen oder beziehungsweise das erste, wenn man das so zusammenrechnet, stellte sich halt raus, okay, es sind 117 Billionen Yen, also 723,3 Milliarden Euro und zwar ein absoluter Rekord, der beantragt wurde. Das Ganze ist aber problematisch, denn Japan ist bekanntlich hochverschuldet und naja, das würde den Schuldenberg jetzt nicht unbedingt gerade, wie soll ich sagen, guttun? Vorsichtig ausgedrückt, trotz allem gibt es wirklich null Reaktion aus der Regierung. Da ist es halt so, ja gut, habt ihr brav gemacht, schön, dass ihr pünktlich wart und das war's dann.
Also man tut praktisch so, als wenn man das nicht sehen würde. So.
Ja, es ist ja kein Gefühl einer Krise da. Was übrigens tatsächlich auch japanische Medien und auch die Menschen in Japan nicht verstehen. Weil, ja klar, es gibt Punkte, da muss man mehr für ausgeben, also Soziales zum Beispiel. Aber viele verstehen halt immer noch nicht, warum zum Teufel die Verteidigung ausgebaut werden muss. In so einem immensen Ausmaß, wohlgemerkt. Es geht jetzt nicht um ein paar Euro oder so, um ein paar Yen. Und das stößt halt eben auf Ablehnung und man versteht es halt einfach nicht oder will es nicht verstehen oder wie auch immer. Trotz allem wird es halt gemacht, aber es ist ja so, dass ja wirklich alle Behörden tatsächlich mehr Geld haben wollen, selbst die Küstenwache, weil die halt neue Schiffchen bauen möchten. Und ja, es gibt da noch ein klitzekleines Problem und das sind eben die Zinserhöhungen der Bank of Japan, denn die sorgen nämlich dafür, dass die Kosten für die Tilgung der Zinsen beziehungsweise der Tilgung der Schulden und der Zinszahlung auf Staatsanleihen immer weiter nach oben klettert. Also man geht davon aus, dass sie im nächsten Jahr um 2 Billionen Yen, also 12,4 Milliarden Euro, steigen werden. Und man bezahlt ja jetzt schon 29 Billionen Yen dafür, also 179,9 Milliarden Euro. Und das tut weh.
Ja, das ist böss.
Übrigens, im Haushalt 2027 rechnet man damit, dass man 34 Billionen Yen, also 210,9 Milliarden Euro, nur für die Zinszahlung ausgeben muss.
Über ein Drittel.
Eine Sache gibt es noch, die keiner versteht. Denn in den aktuellen Anträgen sind mal wieder Posten enthalten, für die keine Geldbeträge angegeben worden sind. Also normal ist es so, man listet halt im Antrag auf, für was man das Geld braucht. So, und es wurde gerade wegen der zum Beispiel Corona-Krise, da wurde halt eingeführt, okay Leute, ihr könnt halt auch Punkte auflisten, aber kein Geld drauf, also keine Summe reinschreiben. So, das ist aber tatsächlich nur für unvorherbare Situationen gedacht. Wie halt, wie gesagt, eine Pandemie. Trotz allem sind die Anträge voll davon. Und das ist halt so eine Sache, wo man halt auch sagt, was soll denn das?
Ja, es wirkt so, als hätte man nichts gelernt. Aber das Problem besteht jetzt ja schon seit ein paar Jahren, ne, mit den Haushalten.
Naja, wir hatten Jahr für Jahr einen Rekordhaushalt jetzt, ne?
Ja.
Das Problem ist halt tatsächlich, in der Regierung gibt es einen ganz, ganz gravierenden Mangel an Haushaltsdisziplin. Trotz allem erwartet man ja immer noch einen positiven Primärüberschuss im Haushalt. Also sprich, dass halt eben mehr Geld reinkommt. Man geht dabei aber natürlich von einer super duper sich entwickelnden Wirtschaft aus. Und da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, die Realität sieht da gerade ein bisschen anders aus.
Ja, das ist, es ist halt nicht immer 1:1, ne? Wir hatten zum Beispiel da auch über die letzten Jahre berichtet, dass die Steuereinnahmen immer wieder richtig gut aussahen, auch rekordverdächtig. Aber das heißt nicht, dass das so weitergeht. Das ist irgendwie, es ist in einem anderen Rhythmus, ne? Die schlechte Wirtschaft, die wird nicht sofort nach einem Jahr schlechte Wirtschaft, schlechte Steuereinnahmen geben. Aber jetzt, die kommenden, wer weiß, wie die aussehen.
Das ist eben das Problem. Also man erwartet halt, dass der Primärsaldo im Haushaltsjahr 2025 in die schwarzen Zahlen kommt. Aber die Frage ist halt wirklich, sind die Steuereinnahmen nachher so hoch, wie man davon ausgeht? Und das bezweifeln Experten. Hinzu kommt natürlich auch die Ausgabenseite ist ein bisschen seltsam, denn es werden halt sehr, sehr viele Dinge ausgegeben, die gar nicht zu dem führen, was man eigentlich erreichen möchte. Da gibt es dieses Beispiel, die Vision für eine digitale Gartenstadtnation. Das ist so vom Premierminister aufgesetzt. Und zwar möchte er Gebiete durch die Förderung von Informationstechnologie wiederbeleben. Das Problem ist allerdings, die gesamten Ressourcen konzentrieren sich eigentlich komplett auf Tokio. Und Tokio hat es ja absolut nötig. Ich meine, wissen wir ja, Tokio ist ja bekanntlich unterentwickelt.
Muss wiederbelebt werden.
Ja, unbedingt. Also da wohnen einfach zu wenig Menschen mittlerweile. Die Stadt stirbt aus, ne? Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Hinzu kommt halt auch, dass einfach die ganzen Schätzungen allgemein zu positiv sind oder zu optimistisch sind, wie halt alle Experten mittlerweile wirklich schreien förmlich. Und man hat einfach sehr verschwenderisch Geld ausgibt. Das ist aber nicht nur auf Zentralregierungsebene, das ist halt auch auf kommunaler Ebene so. Denn die meisten Kommunen sind halt wirklich übelst verschuldet in Japan. Also insgesamt belaufen sich Japans Staats- und Kommunalverschuldung auf über 1.300 Billionen Yen. Und das sind mal so eben 8,2 Billionen Euro. Das ist ouch.
Das ist viel.
Uiuiui, das ist wirklich puh.
Man ignoriert halt die Last, die das für die spätere Zeit hier auf die Leute bringt, ne? Weil klar ist es wichtig zu investieren. Du kannst kein Geld machen, wenn du kein Geld ausgibst. Du musst da am Ball bleiben, um auch damit nichts irgendwie in der Stagnation
verschwindet. Also man muss es so sagen, ohne öffentliche Investitionen kann man eine Wirtschaft nicht ankurbeln. Das sehen wir hier gerade in Deutschland.
Ja,
die öffentlichen Investitionen sind im Keller. Props gehen raus, übrigens an die FDP. Und was haben wir? Eine stagnierende Wirtschaft.
Ja.
Aber es gibt noch ein anderes Problem.
Ja.
Darf ich oder willst du?
Nee, ich wollte halt nur sagen, der Nachteil davon ist halt, das müssen halt die späteren Generationen zurückzahlen, die blöden Schulden, ne? Und die geht natürlich alles in die Kasse der Banken und nicht irgendwie in die Kasse der Gesellschaft unbedingt.
Und das nächste Problem ist, tatsächlich könnte das Vertrauen in die Finanzen Japans sinken und dadurch würden die Zinssätze für Staatsanleihen weiter steigen.
Mhm.
Das ist für die künftigen Generationen übrigens auch nicht so toll. Aber gut, wenn wir schon dabei sind beim Geld ausgeben, da haben wir ja noch was, ne? Zwinker, zwinker. Oh, es ist nämlich so, Japan plant ja wieder eine Strom- und Benzinpreisbremse einzuführen, weil die Energiekosten Japans sind einfach, also die sind wirklich hoch. Trotz übrigens Atomkraftwerke, zwinker, zwinker. Das ist so dermaßen schlimm geworden, dass das halt eben die Haushalte extrem belastet. Das ist ein ganz, ganz großer Kostenpunkt. Und dadurch wird der Konsum natürlich eingeschränkt. So. Deswegen sagt die Regierung, naja gut, wir haben zwar die ganzen Preisbremsen jetzt erst abgeschafft oder zumindest so runtergeschraubt, aber wir werden sie ab Herbst wieder einführen und werden dafür 989,15 Milliarden Yen, also 6,1 Milliarden Euro ungefähr, bereitstellen, um halt eben wieder Subventionen an die Großhändler zu zahlen und so eben die Preise zu senken. Das hat beim ersten Mal übrigens schon gar nicht funktioniert.
Ja, nee, da haben sich nur die Energieversorger gefreut, ne?
Also kaum waren die Subventionen weg, wurden die Preise kräftig angehoben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, während die Bremsen liefen und die Subventionen vor allen Dingen an die Großhändler bezahlt worden sind, stellt sich heraus, ja, ist ja schön, dass sie das Geld einsacken, aber Leute, die Belastung der Menschen bleibt gleich. Man hat dieses Mal übrigens tatsächlich nichts geändert. Man übernimmt das System, was man vorher hatte, schon wieder komplett. Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, worauf das hinausläuft.
Ja, es ist Mist. Besonders, wenn es richtig gemacht wird, dann ist es eigentlich ganz gut. Die Japaner brauchen es, die Bürger brauchen Unterstützung bei dem Zahlen der ganzen Energiekosten. Mhm. Ah, so ein Mist, ey.
Ja, notwendig ist es definitiv, nur helfen tut es halt leider nicht. Und den Konsum wird es wahrscheinlich auch nicht ankurbeln. Also Japan erlebt gerade zum zweiten Mal in Folge eine Erhöhung der Reallöhne. Es sind zwar nur um 0,4% waren es. Aber selbst davon geht man jetzt mittlerweile wieder aus. Ja, das wird gestoppt, weil daran sind vor allen Dingen jetzt die Sonderboni und natürlich die Lohnerhöhung dran schuld. Aber im nächsten Monat sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. So, und da werden dann auch die Preisbremsen nichts helfen. Hm. Also das wird ein geringfügiger Effekt sein, aber definitiv nicht der Effekt, der erwartet wird. So, jetzt zum versprochenen Gewinnspiel, weil wir haben ja immer so einen Dauersponsor, also sprich japanische Lebensart, der Online-Shop, von dem ich auch selber ziemlich begeistert bin. Und ja, ich bestelle übrigens wirklich, danke der Nachfrage. Und jetzt ist so, wir können jetzt natürlich wieder darüber reden, wie toll der Shop ist und so weiter. Und wir machen das jetzt anders, überzeugt euch selbst, denn wir verlosen nämlich einen 50-Euro Einkaufsgutschein, der gleichzeitig übrigens auch von den Versandkosten befreit. Und ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist an podcast@sumika.com schreiben und schreiben, hey, ich will beim Gewinnspiel mitmachen. Bitte schreibt in den Betreff Einkaufsgutschein, damit wir das halt auch, oder damit ihr nicht versehentlich im Spam landet. Das Gewinnspiel dauert jetzt eine Woche, also sprich bis zur nächsten Folge. Wir losen dann aus und wir melden euch bei euch. Ihr kriegt den Gutschein digital, das heißt, ihr braucht keine Adresse oder sowas mitschicken. Einfach nur eine E-Mail, reicht. Teilnahmebedingungen und so weiter findet ihr wie üblich auf sumika.com. Ja, viel Glück, würde ich sagen. Ne?
Jo, viel Glück, viel Spaß, viel Erfolg.
Genau. So, kommen wir nochmal zum Essen. Kommen wir zu Sushi. Ja, vegane Sushi ist super. Okay, dazu Fisch wahrscheinlich auch, aber das weiß ich nicht. So, es ist so, das Sushi, was wir hier kennen, ist lecker, aber Sushi vom Sushi-Meister ist unschlagbar. Also mal abgesehen davon, dass es auch ein ganz anderer Service ist. Dadurch aber, dass japanisches Essen im Ausland extrem beliebt ist, tja, und Sushi ja bekanntlich das Essen schlechthin ist, werden in Japan immer mehr Sushi-Meister von Scouts angesprochen, ob sie nicht im Ausland arbeiten wollen. Und dafür kriegen sie auch teilweise horrend hohe Monatsgehälter geboten, weil diese Menschen einfach wahnsinnig, beliebt sind.
Hoho. Ist aber natürlich für Japan nicht das Allerbeste, ne? Ist ja ist nicht unbedingt ein Brain Drain, ist ein Sushi-Meister Drain.
Naja, also, es ist ja so. Ein Sprichwort in Japan besagt, man braucht 3 Jahre, um den Reis richtig kochen zu können und weitere 8 Jahre, um die Sushi-Bereitung zu perfektionieren. Heißt, die Ausbildung dauert ewig in 3 Tage.
Ja.
So, ist logisch, dass man dann ankommt, naja, in Japan ist es vielleicht nicht ganz so toll, weil die Ausbildung dauert halt verdammt lange und wenn sie dann fertig sind, gehen sie ins Ausland. Aber wenn man bedenkt, dass sie halt bis zu das Dreifache verdienen kann, was man in einem gehobenen Restaurant im Ginza-Viertel in Tokio verdient, das ist schon ordentlich.
Meine Güte, die wollen die unbedingt haben, ist ja unglaublich.
Ja.
Aber da würde ich da natürlich auch nicht Nein sagen, ne?
Nee, also mal ganz doof gesagt. Laut einer Statistik des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales verdienen Köche in der japanischen Küche, einschließlich Sushi-Meister, durchschnittlich 3,58 Millionen Yen im Jahr. Das sind 22.543 Euro ungefähr. Wenn man jetzt bedenkt, im Ausland kriegst du da mal eben auch teilweise Millionenbeträge tatsächlich geboten. Für was entscheide ich mich? Ach ja, ich gehe ins Ausland.
Ja, das ist...
Also ein paar Jahre und man hat ausgedient.
Man kann aber an den Zahlen deutlich sehen, dass der durchschnittliche Koch in Japan zu wenig bezahlt bekommt.
Das ist das Problem, denn es ist halt so, dass in Japan die Löhne stagnieren. Also sprich, im Gegensatz zum Beispiel zu USA, Australien oder auch Südkorea. In Japan sind die Löhne bisher nicht ganz so stark gestiegen, also seit dem Jahr 2000, sagt halt auch eine Statistik der OECD. Und das ist natürlich schon klar, dass dann eben das Ausland sehr attraktiv ist. Vor allen Dingen ist ja noch die Sache so, dass der schwache Yen auch noch dafür sorgt, dass das Lohngefälle halt immer größer wird und so weiter. Und die Entscheidung, im Ausland zu arbeiten, fällt halt immer mehr Menschen halt leicht.
Kann ich absolut verstehen bei der Situation.
Ja, definitiv.
Ja, trotzdem, es ist ein Abenteuer, ne? Die meisten Japaner sind nicht unbedingt so super toll mit Fremdsprachen, ne?
Nö.
Aber trotzdem, wenn du ja die Alternativen dir überlegst, dann versuchst du es im Ausland.
Also ich sag mal so, wenn ich gerade frisch Sushi-Meister geworden bin, dann ist es wahrscheinlich sogar noch sehr, sehr attraktiv. Wenn ich jetzt natürlich 80 oder was weiß ich, Jahre alt bin, ja, dann würde ich mir das auch dreimal überlegen. Aber bei solchen Lohnzahlungen oder solchen Lohnangeboten, da fällt die Entscheidung wahrscheinlich wirklich nicht schwer.
Ja.
Vor allem, wenn man dann dafür sorgt, dass man noch einen Anker hat und wieder nach Japan zurückgehen kann. Machst es halt für 2-3 Jahre und dann hast du ordentlich Geld beiseite gepackt.
Ja.
Ist halt für Japan wirklich doof. Weil wir bilden aus und dann gehen sie ins Ausland. Na toll.
Ja.
Aber gut, selber schuld. Man fördert ja bekanntlich die Beliebtheit der japanischen Küche im Ausland ganz immens. Das ist halt eben dann so ein Ding, wo eben auch was Nachteiliges bei rauskommen kann. Also zumindest fürs Land selbst.
Ja, die Cool Japan Sache hat ja schon einen Sinn, ne? Diese Kulturdiplomatie nach außen hinweg ist schon effizient.
Ja.
Aber,
Also man erhofft sich gerade was Lebensmittel angeht, natürlich, dass der Export gesteigert wird. Und das funktioniert ja auch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es hat halt eben alles auch Nachteile.
So ist es.
Na, das ist halt eben so eine Sache für sich. So, dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Das findet zwar erst im Oktober statt, aber wir reden jetzt schon mal drüber, weil wir hatten ja auch, wer ein bisschen weiter zurückdenken kann, also nicht so weit, wie ich das nicht hinkriege oder weiter, als ich das hinkriege. Wisst ihr, wir hatten uns ja mal mit den Organisatoren der Sake Week unterhalten vor 2 Jahren, ein Jahr, irgendwie so.
Ja.
Ist eine spannende Sache, gerade weil man damit eben Sake außerhalb von Japan fördern möchte. Und jetzt ist es so, die 4. Sake Week findet nämlich vom 1. bis 7. Oktober statt. Und dieses Mal, also weltweit, vor allen Dingen in Berlin, gibt es wieder ganz, ganz viele Aktionen. Dieses Mal ist allerdings, und das ist eine ganz große Besonderheit, Brauereien von außerhalb Japans dabei. Und darunter eine aus Berlin.
Ui.
Ja.
Sehr interessant. Wusste ich gar nicht, dass wir da auch welche in Berlin haben oder generell in Deutschland.
Die ist tatsächlich brandneu. Die ist nämlich erst Anfang des Jahres gestartet. Kannte ich ehrlich gesagt auch nicht, aber gut zu wissen. An dem Programm kann man natürlich live teilnehmen. Also es gibt einige Wochenhighlights, die haben wir euch aufgelistet. Artikel findet ihr wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann halt zum Beispiel an Tastings teilnehmen. Aber es gibt auch Online-Brauereibesichtigungen in der USA und in Japan. Und das ist gerade für alle, die jetzt nicht mehr eben nach Berlin gondeln können, vielleicht sehr interessant, sich das einfach mal online anzugucken. Kostet übrigens nichts, würde sich also lohnen.
Das ist schön. Ich werde es auf jeden Fall nochmal erwähnen, dann, wenn die Monatsvorschau kommt.
Genau, ja, das auf jeden Fall. Ich möchte das jetzt noch erwähnen, weil das findet halt gleich vom 1. statt. Lohnt sich halt, schaut einfach mal in den Artikel rein, da stehen halt einige Sachen drin schon, was stattfinden wird, wo was stattfinden wird. Das ist halt Berlin. Gut, Los Angeles ist jetzt nicht unbedingt was, wo man schnell hinfahren kann, aber zum Beispiel auch in Wien gibt es eine Veranstaltung. Also lohnt sich. So, jetzt mal zu einem anderen Thema, was auch gerade bei uns in Deutschland ganz akut ist. Denn in Japan werden die Menschen ja immer älter. So, das führt halt blöderweise dazu, dass die Rentenkassen immer stärker belastet werden und Japans Rentensystem ist extrem gebeutelt. Also sprich, dass sie überhaupt noch Rente auszahlen können, ist schon eine reife Leistung. Und von dem, was sie auszahlen, können die meisten schon gar nicht mehr leben. Dann kommt noch ein Fachkräftemangel dazu. Also, was macht man? Man versucht das zu fördern, dass die Menschen länger arbeiten. In dem Fall zum Beispiel bis 70. Viele Menschen möchten das wohlgemerkt auch. Komischerweise, keiner versteht warum. Aber Japan ist eigentlich so ein Fallbeispiel für andere Länder wie auch Deutschland. Denn auch bei uns gibt es die Diskussion. Und wir haben eigentlich die gleichen Probleme.
Ja. Ja.
Naja, also unser Rentensystem ist extrem belastet, die Altersarmut ist extrem hoch und wir haben Fachkräftemangel. Es ist bei uns nicht ganz so akut wie in Japan, aber wir sind nah dran.
Naja, es ist fast überall das gleiche Problem in den großen Industrieländern, ne?
Ja.
Es ist halt auch eine Sache, die sich nicht einfach so mit einmal über den Kamm geschoren lösen lässt, ne?
Nein.
Auch wenn du sagst, bis 70 sollt ihr arbeiten. Es kommt auf die Arbeit an. Einige Sachen kannst du nicht bis 70 ausführen.
Also sagen wir so, ein Dachdecker auf, das könnte ein bisschen schwierig werden, das sehe ich ein. Oder ein Stahlarbeiter oder so. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass in Japan es gefördert wird, dass alte Menschen einfach ihre Erfahrung weitergeben. Aber nicht ganz so natürlich das Gleiche machen, was sie halt eben mit 30 gemacht haben als Beispiel.
Mhm.
Das wird auch tatsächlich gefördert. Und das ist auch zwingend erforderlich, denn laut der OECD lebt etwa jeder fünfte Bürger in Japan über 65 Jahre in Armut. Und das ist wahnsinnig viel. Und wohlgemerkt, diese Umfrage war, bevor die Inflation die Lebenshaltungskosten explodieren ließ. Und nur wirklich ganz wenig Menschen können tatsächlich von ihrer Rente leben. Denn der Durchschnittsbezieher erhält neben der Rente normalerweise auch Sozialhilfe, kommt so auf ca. 909 Euro umgerechnet. Und das ist nur ein ganz klein wenig mehr als Lebenshaltungskosten für einen Zwei-Personen-Haushalt. Also es ist wahnsinnig wenig.
Da muss man dazu sagen, das sind die Leistungen von der Regierung, die offiziellen Sozialleistungen. Es gibt eigentlich kaum Leute in Japan, die nicht extra privat vorgesorgt haben, weil das schon seit ewigen Jahrzehnten so der Standard ist. Dass
ja,
du
nicht ja, jein, 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 jein. Also Problem ist halt, auch Japan hat natürlich nicht nur eine Bevölkerungsschicht. Es gibt ja natürlich auch ärmere Menschen, die können sich das halt schlicht und ergreifend nicht leisten. Und das sind halt wirklich, da tut es dann halt wirklich weh. Und dazu kommt, dass man ja 2019 auch noch gesagt hat, hey Leute, übrigens für eine vernünftige Rente braucht ihr 20 Millionen Yen an Ersparnissen. Das sind so ungefähr 125.520 Euro. Das hat schon ganz schön Angst gemacht, hat übrigens auch dazu geführt, tatsächlich, dass die Privatvorsorge wahnsinnig beliebt wurde. Problem ist halt, es kann sich, wie gesagt, nicht jeder leisten.
Mhm.
So, und dann kommt ja noch hinzu, Japan hat ja ein ganz, ganz gewaltiges Problem, denn, es muss halt immer mehr Sozialleistungen bezahlen, aber die Zahler werden halt immer weniger, weil der Nachwuchs, da klappt das irgendwie nicht so ganz.
Nee.
Und das tut natürlich weh. Und wenn man überlegt, dass alleine dieses Jahr schon 34% des Staatshaushaltes nur für Sozialleistungen bereitgestellt wird, da kann man sich denken, da ist das Ganze ganz, ganz gewaltig am Kochen. Und deswegen geht man halt eben den Weg und sagt, ey Leute, wollt ihr nicht vielleicht doch lieber länger arbeiten?
Ich frage mich, wie viel das abfedert, weil in Japan es auch relativ gang und gäbe ist, dass man so das silberne Personal hat, ne? Dass die Leute nachdem sie in Rente gegangen ist, einfach noch weiter jobben überall. Da gibt es auch Arbeitsvermittlungsagenturen dafür, die sehr beliebt sind und allem. Ne? Also im Endeffekt, die sind schon dabei, weiter in die Arbeitswelt hier so mit beizutragen. Aber wenn du jetzt offiziell halt das Rentenalter verschiebst, glaube ich nicht, dass es einen massiven Anstieg geben würde. Ne?
Naja, das ist mal ganz doof gesagt. Die Erwerbsquote von Männern im Alter von 65 bis 69 und von 70 bis 74 Jahren ist in Japan schon ganz schön stark gestiegen. Laut der OECD stieg sie vor allen Dingen bei der Gruppe 70 bis 74 von 29,8% vor 2 Jahren auf mittlerweile 43,3% im letzten Jahr.
Ja, das ist schon ein
Gegenbeispiel in der USA. In der USA liegt die Quote bei 22,4% und im OECD-Durchschnitt übrigens nur bei 17,3%.
Ja, die Japaner arbeiten definitiv öfters im Alter als andere Leute.
Jupp, also laut Umfragen möchten es viele, weil sie sich halt eben einfach weiterhin gewertschätzt fühlen möchten. Und ich meine, man muss ja ehrlich sein, alte Menschen haben halt Erfahrung, die junge Menschen nun mal nicht haben. Sehr viele sagen natürlich auch, klar, ich kann mir sonst mein Leben einfach nicht finanzieren. Und dazu kommt, Japan hat ja auch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit.
Das auch kommt natürlich hinzu.
Ja.
Es ist halt ein ziemlich komplexes System. Also es ist einerseits natürlich, wie gesagt, die Suche nach dem eigenen Sinn irgendwie im Alter, ne? Weil nicht jeder möchte irgendwie zu Hause sitzen und dann vor sich hinvegetieren, was natürlich, manche haben dann irgendwas ein Hobby oder so, aber es ist halt auch, dass die oft sehr einsam sind, die Menschen. Andererseits ist es natürlich sehr bedauerlich, dass das für manche halt einfach keine Frage des Könnens, sondern des Müssens ist, weil sie halt sonst nichts zu essen auf dem Tisch haben.
Das ist es eben. Das ist tatsächlich das ganz Bedauerliche, weil man hat irgendwann sich einfach auch einen Ruhestand verdient. Und die Frage ist natürlich auch, kann man dann überhaupt noch gesundheitlich mithalten? Weil man muss ja ehrlich sein, je älter man wird, desto schwieriger werden halt diverse Aufgaben, die man einfach nicht mehr erledigen kann, und man ist auch krankheitsanfälliger. Und ja, das ist so eine keine gute Konstellation, sage ich mal. Also finde ich jedenfalls. Wer es möchte und wer es kann, soll es machen. Warum nicht? Aber der Zwang dahinter, der ist nicht gut. Aber wir können in Japan wahrscheinlich sehr gut sehen, wie es bei uns auch bald werden wird.
Ja, eine Zukunft, die alle Industrieländer erreicht.
Ja, definitiv. So, letztes Thema. Wenn die Post kommt, dann, also wenn sie denn mal kommt, dann freut man sich ja in der Regel. Also so als kleines Beispiel, ich habe diese Woche so dermaßen mit DHL gekämpft, weil die haben ein Paket von fehlgeleitet, stand drin. Bei der Hotline habe ich dann erfahren, es wurde nach Hamburg weitergeleitet. Da wurde mir dann gesagt, ja, das ist ja nicht so weit weg, das ist ja nicht schlimm. Auf meine freundliche Frage, wieso 600 Kilometer denn bitte nicht so weit sein sollen, konnte man mir dann auch nichts mehr zu sagen. Es war auf jeden Fall mal wieder ein riesengroßer Spaß. Und das hatte man in Japan jetzt tatsächlich auch, denn auch da kommt es natürlich vor, dass immer mal wieder Post verloren geht. Ich meine, Gott, das kann passieren. Allerdings hat ein Angestellter der Post das mit dem Verlieren wohl ein bisschen sehr übertrieben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Denn das war ein sehr junger Mitarbeiter im Teenage-Alter und der warf einfach mal eben so 2378 Poststücke und 449 Pakete, die er hätte eigentlich zustellen sollen, weg.
Einfach wegschmeißen.
Einfach weg. Zwischen Mitte Juni und Ende Juli.
Das ist eine Menge Zeugs. Also, wo hat er das entsorgt? Da musste er sich schon einiges einfallen lassen, damit es nicht auffällt.
Ja, das ist das Problem. Sehr kreativ war er dabei wahrscheinlich nicht.
Oh, okay.
Denn Ende Juli meldete sich beim Postamt ein Einwohner und der gab halt an, in der Nähe seiner Wohnung sei ein Stapel Postsendung zurückgelassen worden.
Okay, einfach so. Oh, da,
also er hat sich noch nicht mal Mühe gegeben, auf gut Deutsch.
Yep.
Oh Mann, ey, das ist eine traurige Angelegenheit. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir über so einen Fall reden, ne? Das
nee, ist tatsächlich passiert. Nicht. Auch die Begründung ist durchaus nachvollziehbar, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Denn der gute Mann begründete es damit, dass er allein mit der Zustellung gnadenlos überfordert gewesen ist. Und das ist ein Problem, das haben sehr, sehr viele Zusteller in Japan. Sie sind überlastet.
Hm. Und wahrscheinlich, weil er noch so jung war, hat er dann auch Angst gehabt, irgendwas zu sagen, denke ich mal, oder?
Ja, bestimmt.
Richtig. Trotz allem wurde er natürlich angezeigt. Aber immerhin, man konnte alle zurückgelassenen Sendungen wiederfinden. Und die wurden dann halt tatsächlich auch oder werden jetzt in Absprache mit Absender und Empfänger entweder ausgeliefert oder zurückgeschickt. Aber drei Pakete waren halt kaputt. Und die konnte man leider den Absender und den Empfänger nicht mehr identifizieren. Und deswegen wird er wahrscheinlich jetzt auch angeklagt werden.
Ach, ja, Mensch,
es ist irgendwie was Tragisches dahinter, leider.
Ja, ist es.
Ja, es zeigt halt eben einfach ein Riesenproblem, was die Post hat. Also die japanische Post hat ja zum Beispiel schon die Auslieferungszeit ein bisschen reduziert, weil man nicht mehr hinterherkommt. Es sind einfach, ja, Arbeitskräftemangel lässt grüßen. Und natürlich nimmt auch die Menge der Post nimmt ja zu. Also nicht der Briefe, das nimmt ja ab, weil klar, gibt Messenger, wozu noch Briefe schreiben. Aber Pakete nehmen halt zu. Mhm. Weil auch in Japan bestellt man halt online wie bescheuert. Und das ist halt wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Also muss ich sagen, jetzt als Beispiel hier, ich habe jetzt, als das Paket dann endlich ankam heute, habe ich dann nicht mal nachgefragt, sag mal Leute, was habt ihr mit dem Paket gemacht? Und dann wurde mir auch nur gesagt, du, wir sind einfach so überfordert momentan. Wir haben zu viele Pakete, da passiert das leider sehr, sehr schnell. Wir kommen nicht mehr hinterher. Das ist natürlich ärgerlich für mich, aber ich kann es dann auch irgendwo verstehen. Auch wenn es wirklich sehr ärgerlich war, weil es war ein Geburtsgeschenk, das ich hätte am Mittwoch abgeben müssen, aber naja, gut. Und das ist in Japan ähnlich. Also sie kommen einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Und dann passieren solche Fälle, gerade bei jungen Menschen, die sich eben nicht trauen, was zu sagen.
Ja, das ist, es passiert auch viel zu oft. Das Muster ist eindeutig erkennbar.
Ja.
Das schadet der Post so sehr, dass eigentlich bei denen die Hütte brennen müsste, aber vielleicht haben sie einfach keine Lösung, weil der ja, Arbeitskräftemangel nicht zu bewältigen ist einfach so.
Das ist das Problem, sie haben keine Lösung. Hm. Man hat versucht, oder hat ja schon hier und da schon immer wieder was versucht, aber selbst das Reduzieren der Auslieferzeiten hat ja nicht funktioniert. Das reicht einfach nicht. Hm. Also genau genommen, wenn man es vernünftig machen will, sagen Experten, ja, 3 Tage die Woche, ne?
Ah ja, ich meine, als ich noch drüben in Japan war, vor 10 Jahren, dann wurde noch sonntags Amazon ausgeliefert. Das haben sie aber auch relativ schnell dann gekappt.
Ja, das ist auch vorbei. Ja. Ich meine, ist auch Blödsinn. Also ganz ehrlich, man kann auch ein paar Tage auf sein Paket warten.
Ja,
muss ich übertreiben. Wo ist das Problem? Aber ja, es muss halt immer schnell, schnell, schnell gehen. Und vor allem darf ich auch nicht vergessen, das meiste, was bestellt wird, geht ja auch wieder zurück, ne? Das ist auch so ein Unternehmen, ich verstehe. Ja. Warum bestellt man was, um das dann wieder zurückzuschicken?
Oh, das ist diese hässliche Sache mit den Sachen wie Schuhen bestellen. Ne? Oh, die werden ausprobiert so und dann, wenn sie nicht passen, werden sie zurückgeschickt. Das ist so, ah.
Ja, also ich finde es auch ganz, ganz fürchterlich. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin stolz drauf. Ich habe nur 3 Mal bisher was zurückschicken müssen und das war einfach schlichtweg, weil es kaputt war. Das kam halt nicht heile an. Okay, da kann ich das dann verstehen. Aber ansonsten, nein. Grundsätzlich bleibt dann immer alles hier, weil ja, ich wollte es ja haben. Ja. Naja. So, liebe Leute, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, es hat mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Denkt ans Gewinnspiel. Wer jetzt hierhin geskippt hat, sorry, müsst ihr ein bisschen zurückscrollen oder euch den ganzen Quatsch von uns durchhören. Zwinker, Edge. wie immer, wir wünschen euch eine schöne Woche. Möchtet ihr weitere Japan-News lesen, dann kommt das zu mikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Am Freitag haben wir noch unseren Anime-Buster. Da ist dann die Miki und der Matze und die reden dann fröhlich über Animes und so weiter. Jo. Hört mal rein, können wir euch sehr empfehlen. Ist ja klar, ist ja auch von uns, also muss es ja gut sein. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.